Heute zu Gast der Vorstand der Nürnberger Versicherung, Harald Rosenberger.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Adelt.
Hallo zusammen, hier bin ich wieder, euer Marco, direkt aus Frankfurt. Und mit mir am Start heute einer der positivsten Menschen, die ich kenne, Harald Rosenberger. Gleich mehr zu ihm. Eine Sache möchte ich vorab sagen. Wir sitzen hier heute, wie so häufig, im Clark-Büro. Und unlängst haben wir unsere deutschen Standorte für alle Ungeimpften geschlossen. Bei uns am Arbeitsplatz gilt das 2G-Plus-Prinzip. Darum sind Harald und ich auch beide durchgeimpft. Heute Morgen haben wir uns on top nochmal testen lassen. Persönliche Treffen ja, mit ein paar einfachen Regeln für uns gar kein Thema. Eins ganz deutlich, Leute. Wir sind beide 100%ige Impfbefürworter. Und mich macht's absolut fassungslos, dass unsere Impfquoten im internationalen Vergleich immer noch so gering sind. In manchen Bundesländern teilweise unter 60%. Ohne Zweifel. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber keiner, absolut keiner, hat das Recht auf eigene Fakten. Wenn noch nicht geschehen, bitte lasst euch impfen. Nun aber zurück zu unserem Gast, den ich euch in bewährter Manier vorstellen möchte. Harald ist Vorstand der Nürnberger Versicherung. Das Ganze macht er seit mittlerweile rund 5 Jahren. Zuvor war er 13 Jahre lang in der Münchner Rück tätig, dem größten Rückversicherer der Welt. In unterschiedlichsten Funktionen, zuletzt als Global Head of Innovation. Was hat Harald eigentlich gelernt? Das ist ein ganz spannendes Thema. Denn Harald ist ein absolutes Vorbild für lebenslanges Lernen. Nach dem Abi hat er ein Mathematikstudium an der TU München abgeschlossen. Später hat er sich auch noch zum Aktuar ausbilden lassen. Berufsbegleitend hat er aber immer weitere Abschlüsse draufgelegt, zum Beispiel ein MBA. Oder zuletzt ein Wirtschaftsinformatikstudium, das er an Abenden und Wochenenden neben seiner Vorstandstätigkeit absolviert hat. Richtig klasse. Wenn ihr Harald bei LinkedIn folgt, was ich euch zu 100% empfehle, dann seht ihr ganz schnell, dass Harald außerdem sportbegeistert ist. Warum er gerade die Ironman-Weltmeisterin Anna Hauke herausfordert, darüber wird heute zu reden sein. Bleibt dran, die Auflösung kommt gleich. Damit wir keine Zeit verlieren, jetzt direkt rein in die Folge. Lieber Harald, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Bist du bereit?
Absolut, probieren wir es.
Dann okay, auf geht's. Ich habe es eingangs gesagt, du bist für mich einer der positivsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Ist das morgens auch schon so, wenn du aufwachst?
Nee, also in der Früh, wenn man mit mir reden will, das geht gar nicht. Brauche ich Zeit für mich.
Um wie viel Uhr stehst du dann immer auf?
Das kommt drauf an. Hab so, also unter der Woche gern um 6, so als Routine. Und am Wochenende deutlich später.
Später heißt dann eher 10, 11, 12?
Ja, das kommt jetzt auch wieder drauf an, ob ich was ausmache zum Laufen oder zum Frühstück oder nicht. Nee, Größenordnung 8:30, 9.
Okay. Wenn du arbeitest, wann klingelt deine Wecker? Um 6 hattest du gesagt?
Nee, 6:01, das ist ganz wichtig, weil 6 Uhr vertrage ich nicht. Vor 6 Uhr, wenn ich aufstehen muss, bin ich echt schlecht gelaunt, wirklich schlecht gelaunt. Deswegen steht der für gewöhnlich auf 6:01, das ist auch okay.
Brauchst du den Wecker oder ist das eher die natürliche Uhr?
Mal so, mal so. Also das ist für gewöhnlich eher nicht, aber er ist eine gute Hilfe.
Okay. Der Handywecker?
Absolut.
Das heißt, das Handy liegt immer im Bett?
Das Handy liegt neben Bett, aber ist nicht an und das ist auch nichts Problem, aber es ist sehr komfortabel.
Nimm uns doch mal mit, was machst du an einem ganz normalen Tag, in der ersten Stunde nach dem Aufstehen?
Ja, da habe ich zwei Typen. Also der eine Typ ist 6:01, wenn ich in unserer Zweitwohnung quasi in Nürnberg bin, stehe ich auf 6:01 und bin einfach um 6:10 beim Laufen. Also zieh mich ganz kurz, ganz schnell an, mach nichts, also ganz eklig, keine Zähne putzen, kein gar nichts. Raus, eine Stunde laufen, 6:50 zurück und dann ist die erste Stunde schon rum.
Und das Laufen jeden Tag?
Nee, das so für gewöhnlich schaue ich, dass ich das 4-mal die Woche schaffe. Also unter der Woche 2-mal, wenn es gut geht, 3-mal. Und an den anderen Tagen versuche ich aber trotzdem, mach gerne noch in der Früh sonst eine Yoga-Session, auch mal meditieren. Also da schaue ich wirklich, dass ich in der Früh eine Stunde 15, tatsächlich nur für mich, nur für den Kopf, nur einen Sport. Da ist auch keine Musik und nichts dabei, sondern das ist einfach ganz bei mir, ganz ich.
Da hast du auch noch nichts gefrühstückt in der Zeit?
Nee.
Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen?
7.
Das heißt, du gehst immer gut um 23 Uhr ins Bett.
Das ist genau, das ist das ganz große Ziel. Und das schaffe ich nicht ganz immer und dann muss aufgeholt werden. Also jetzt kann man zwar wahrscheinlich sagen, das kann man nicht aufholen, aber über die Woche verteilt muss es deutlich eher so 7,5 sein. Also deswegen am Wochenende ist mein Ziel immer 9. Ja, und dann kommt es im Normalfall gut zusammen.
Du, eine Geschichte muss ich mal einstreuen. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, aber ich mach's einfach mal. In der Versicherungsbranche gibt es einmal im Jahr eine große Branchenmesse, die sogenannte DKM. Da haben wir uns im Oktober auch gesehen. Da gab es eine exklusive Abendveranstaltung, die etwas länger ging. Wir standen da sicherlich noch nachts um 2 Uhr mit ein paar schönen Getränken. Und ich selbst hatte am nächsten Morgen um 9 Uhr einen Vorstandstermin. Und um 8.30 Uhr kam ich in die Messehalle und wer saß da schon im Eingangsbereich? Hellwach, konzentriert am Laptop in einer Videokonferenz. Harald. Ja, mein Lieber, was ist dein spezieller Tipp, wenn die Nacht mal kurz ist, 3-4 Stunden Schlaf und du am nächsten Morgen super konzentriert am Start sein musst?
Boah, also erstens mal für alle Corona-Vorsichtigen wie mich, wir saßen draußen an der Bar. Es war scheiße kalt in der Nacht.
Stimmt.
Und dann zweitens, das geht halt einmal die Woche und man kann das nicht und ich kann das auch nicht und man zehrt dann. Also das ist sicher, da hebt man ab vom Konto, so auch ich, und das muss man davor und danach büßen. Und da gibt's auch, also ich habe noch keinen getroffen und wenn, dann bitte melden.
Ja, danke auch nochmal, du hast mir an dem Morgen mit einer Kopfschmerztablette ausgeholfen, die hat echt geholfen. Harald, du bist jetzt Mitte 40 und einer der anerkanntesten Versicherungsvorstände in Deutschland, bei uns in der Branche. Lass uns mal 25 Jahre zurückspringen. Da hast du gerade dein Abi gemacht.
Genau.
So Pi mal Daumen.
Ja.
Nimm uns mal mit. Der Schüler Harald Rosenberger, was war das für ein Typ?
Oh, der war, ich glaube, also kommt jetzt drauf an, aus wessen Perspektive, aus einer Lehrerperspektive war der furchtbar. Weil der hat immer gepiesackt, wollte immer andere Sachen machen und war, ich glaube, ich war da schwierig. Und aber ich glaube auch zu mir selber, ich wusste nicht genau, wohin ich will. Ja, ich habe auch, wer genau nachrecherchiert, hat bei mir das Abi 14 Jahre gedauert und nicht 13. Das war eine vogelwilde Zeit, ja, weil mir einfach alles andere wichtiger war als Schule. Und deswegen, also der Typ, das müsste man jetzt wieder andere fragen, wie der war, aber so aus der Außenperspektive, glaube ich, auch für Lehrer war ich schlimm.
Und aus deiner eigenen Perspektive?
Da ist, finde ich, gar nicht, also ich war immer ich, deswegen, also das bin ich auch heute, das sagen mir auch viele nach, mir sagen auch viele, kannst jetzt nicht hier bei dir im Hoodie sitzen, weil das ist nicht vorstandslike, und ich finde, das stimmt vielleicht, aber das ist jetzt in dem Fall Clark-like und das bin mehr ich, und ich bin auch, wenn ich zu einem Kunden gehen darf, dem Anzug und Krawatte wichtig ist, dann ist mir das genauso recht, das ist auch ein Kleidungsmittel, aber ich finde, das macht mich nicht besser und schlechter, und so war das damals auch, also ich war immer ein Rebell und war auf der Suche nach der besten Lösung, also ich war praktisch jetzt nicht, also aus meiner Perspektive, ja, war ich gar nicht so ätzend, wie mich wahrscheinlich viele Lehrer empfunden haben.
Aber warst du denn eher ein Klassenclown?
Nee, ich war damals vom Typ her, also schon mal einen Witz gemacht, aber da gab's viel bessere, ja, mit denen, die kenne ich ja heute noch, da waren wir gut besetzt, und ich war auch damals schon Mathematik geneigt, ja, und damit ist man ja praktisch automatisch, glaube ich, schon Schnaps-Extrovertierter vielleicht nicht, sondern eher introvertiert.
Da kommen wir gleich noch zu. Hast du dich denn mal irgendwann geprügelt auf dem Schulhof?
Ich habe zwei Brüder, also nicht nur auf dem Schulhof, ja. Also absolut, und das war ein weiß ich nicht, ob es legitim war, aber, und ich war da nicht oft Sieger.
Du hast gerade schon gesagt, Mathematik, da war das wahrscheinlich auch dein Leistungskurs.
Genau, also Mathe war schon immer groß.
Gut, was waren die anderen Leistungskurse?
Der andere Leistungskurs, jetzt muss ich gerade nachdenken, Erdkunde war das bei mir.
Ja. Aha. Interessante Mischung.
Ja.
Na gut, der Mathematik, der bist du dann ja treu geblieben. Du bist dann an die TU München, hast da Mathe studiert. Warum Mathematik? Was hat dich da damals schon so gefangen?
Also Mathe war immer gefühlt für mich das Fach, das fiel mir auch einfach leicht. Ich hatte bei Mathe nie das Gefühl, da schreibt der die beste Note, der am längsten und am meisten lernt, sondern der es am schnellsten checkt. Und mir ist das irgendwie wie in der Wiege, das ging total gut. Und deswegen hat mich immer fasziniert. Mich haben auch Mathematiker und Bücher in der Gegend immer schon fasziniert. Und deswegen, das war früh klar und immer noch fasziniert.
Dann war die Entscheidung fürs Mathestudium bei eher Liebe als Vernunft.
Ja.
Schön. Erzähl uns doch mal ein bisschen aus deiner Studienzeit oder gerade so diese frühe Phase, als du 18 warst, 20, 25. Gab es da einzelne Personen, von denen du am meisten beeinflusst wurdest?
Also aus der Mathe-Perspektive waren es immer nur bekannte Vorbilder. Ja, wenn man so, weiß ich nicht, Bücher wie Fermats letzter Satz liest und sich dann tatsächlich mit den Themen beschäftigt, das war schon toll. Oder auch Physiker, wirklich reintauchend, um mal zu checken, was ist denn eigentlich aus all diesen Nobelpreisträgern oder wem auch immer geworden. Das aus der Mathe-Perspektive. Aber wirklich beeinflusst in der Zeit hat mich vor allem mein Dad, ja, der ein kleines Unternehmen einfach so Weltklasse aus meiner Sicht, heute immer noch, aber auch damals geleitet hat, nur 7 Mitarbeiter, aber wie er das gemacht hat und was er gemacht hat und was ich alles mitnehmen durfte, das war unglaublich toll, toller Mensch. Und viele Handballtrainer, die ich damals haben durfte, gehört, gab es auch einen, der hat mich brutal geprägt und begeistert mich auch heute noch.
Woran lag das? Inwiefern hat er dich geprägt? Durch was?
Er hat mich damals, da war ich noch, jetzt muss ich überlegen, ich war wahrscheinlich 16. Mein bester Freund, der Bernd, wir hatten damals, kannst du dir vorstellen, eine überragende Zeit, ja, viel Quatsch gemacht und hatten durch ihn die Möglichkeit, eine Mannschaft zu trainieren und haben von dem Tag an zusammen Mannschaften trainiert und waren unglaublich schnell erfolgreich, konnten viel ausprobieren, auch viel Leadership lernen und er war der Mann im Hintergrund, das habe ich erst viele Jahre später gecheckt, der das immer alles ermöglicht hat, der immer, wenn wir einen Scheiß gebaut haben, wieder einen Fehler gemacht haben, dann hat er den im Hintergrund repariert und wir haben gar nicht gecheckt, was passiert. Das habe ich erst viele Jahre später verstanden und auch die Art und Weise, wie er auf Dinge geschaut hat, die Art und Weise, uns machen zu lassen, obwohl er wusste, es ist falsch und trotzdem uns machen lassen und leise zu guiden. Das war klasse, war gut.
Hast du dann auch Parallelen gesehen, weil du gerade eine Situation beschrieben hast, du hast dich an berühmten Mathematikern und Physikern orientiert. Hat dieser Blick, kam der ja von deinen Lehrern oder hat dich das auch durch solche Personen wie dein Vater und dein Handballtrainer ergeben?
Ach, das hat mich immer, also mich faszinieren halt am Ende Fakten. Und deswegen war das eine gute Kombination. Ja. Und waren auch beide Menschen, die waren extrem ergebnisorientiert und auch extrem schwäbisch so im Sinne von, ich habe halt meinen Input, der ist nicht maximierbar, da kann ich links und rechts was tun, aber ich habe die Mannschaft, die ich habe und will halt trotzdem bayerischer Meister werden oder was auch immer Meister werden. Oder ich habe meine Unternehmung, habe die und die, weiß ich nicht, Mitarbeiter und die Geräte und will aber trotzdem in der Branche, in der ich unterwegs bin, erfolgreich sein. Das war bei beiden unglaublich.
Wie oft hast du da trainiert, als du 16 warst?
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil wir haben dreimal in der Woche in der Halle trainiert, aber wir waren dann auch im Kraftraum ganz oft, so oft es ging und haben sonst auch gemacht, was wir gemacht haben. Und wichtig ist ja, also dreimal habe ich ja selber trainiert, habe ja selber gespielt, ja, und dann hat ja praktisch die Jugend, die man zusammen trainiert hat, damals auch noch 2-3 Mal trainiert. Also da war viel zu viel Zeit für Handball notwendig und viel zu wenig für den Rest.
Zum Thema Sport kommen wir gleich nochmal. Aber für den Rest ist ja auch noch Zeit geblieben. Dein Mathestudium hast du nämlich fertig gemacht und dann bist du bei der Münchner Rück eingestiegen, dem weltweit größten Rückversicherer. Warum die Versicherungswirtschaft damals?
Das war leider, würde ich heute sagen, oder zum Glück, wahrscheinlich eher zum Glück, echt reiner Zufall, weil nach dem Studium war davor nie im Ausland, echt Krütze Englisch gehabt. Ja, bin ich erstmal noch, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, fast 10 Monate nach England gegangen. Und dann hat meine heute zum Glück immer noch Frau gesagt, jetzt kommst du mal wieder heim und bist wieder hier. Und da hat sie recht gehabt und das haben wir gemacht. Dann habe ich mich wirklich tatsächlich einfach breit, wie man, glaube ich, heute richtig sagt, beworben. Unter anderem bei der Münchner Rück. Und die haben mich genommen. Und dann habe ich da angefangen, weil ich wiederum genau ein Szenario hatte aus dem Mathestudium. Dort hat uns nämlich damals, wenn ich das kurz erzählen darf, der Chefaktuar der Münchner Rück hatte damals im Studium eingeladen und gesagt, einfach alle Mathe-Studenten dürfen kommen und hat Werbung gemacht für die Aktuarsausbildung. Und mir war völlig klar, was Langweiliges will ich nicht machen. Ja? Und trotzdem hat mich dieser Abend und die Einladung und das Ganze aufgebahnt, die ja, die Halle, in der der Vortrag stattfand, auch danach gab es ein Essen. Mich hat die Münchner Rück damals gefangen und deswegen war das für mich eine unfassbare Ehre, da anfangen zu dürfen.
Du warst ja noch 13 Jahre da.
Ja.
Hast du da jemals gedacht, dass du raus möchtest?
Nee. Wollte ich auch nicht. Ja, ich hatte zum Schluss, gerade zum Schluss, den wirklich aus meiner Sicht vermutlich zu dem Zeitpunkt besten Job der Welt. Da war Innovationschef weltweit, das war diese Blase, unsere beiden Unternehmen sich auch kennengelernt. Das war unglaublich, ja. Und dann kam die Anfrage aus Nürnberg und die war genauso unglaublich, ja. Und dann war diese Challenge Deutsche Lebensversicherung halt wieder mal eine größere Challenge als davor. Und da habe ich gesagt, jo, probieren wir.
Sag mal, wenn du zurückblickst, dein Studium, das Mathestudium, dann diese 13 Jahre bei der Münchner Rück, wann hast du dann zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass du mehr leisten kannst als andere Menschen?
Gar nicht. Mir ist das auch heute noch. Das sagen mir viele, aber das und jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments, sondern nee, ich bin ein Mensch, der hat ein Ziel, der will mit seiner Mannschaft was erreichen. Und da fällt dann links und rechts auch alles weg und das kann ich und dann merke ich auch, dass das kann vielleicht mal hier und dort einer nicht, aber die können im Team viele tausend andere Sachen so viel besser als ich. Deswegen schwere Frage, keine Antwort, sorry.
Ist der Harald, der mit 16 auf dem Handballfeld stand, da der gleiche Harald, der heute Vorstand ist in dieser Einstellung?
Ich würde sagen, in der Einstellung ja, der ist der gleich schlechte Verlierer. Es geht gar nicht so sehr um Gewinnen, aber ich kann nicht verlieren. Ist für mich echt Shit, ja. Und deswegen und da geht's mir. Ich fiel beim Handball, wenn wir gegen bessere verloren haben mit unserer besten Leistung, überhaupt kein Problem, völlig in Ordnung, auch heute so, ja. Aber wenn praktisch ein Gegner, der besser ist als einer, nicht Topleistung bringt, dann geht das gar nicht, dazu verlieren. Und ansonsten musst du einfach auch mehr trainieren und dann geht's schon.
Lass mal zu deiner heutigen Funktion kommen. Du bist jetzt seit ein paar Jahren Vorstand der Nürnberger Versicherung. Im Laufe deiner Karriere hast du ja viele Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Vorstände erlebt. Was macht für dich gute Führung aus?
Wow, das ist eine große Frage. Ich glaube, die ist auch übrigens situativ. Ja, ich glaube nicht, dass das da ist das und da ist das, sondern das muss man auf die Situation runterbrechen und dann gibt's Sachen, die in dem Moment funktionieren und gut sind und manche Sachen, die funktionieren nicht. Deswegen glaube ich, muss man da differenzieren.
Machst du das dann eher intuitiv oder hast du da einen Baukasten, den du immer wieder ziehen kannst?
Ja, leider habe ich den Baukasten nicht, sondern da ist viel Intuition dabei und auch ganz viel beschäftigen mit den Themen. Also ganz viel sprechen mit anderen Leadern, ganz viel sprechen mit Mentoring und auch in meinem Fall, was ich mache, ist das Ganze reverse, also praktisch sich wirklich junge Leute zu nehmen, also auch im Beispiel der Nürnberger jetzt, habe ich mir zu Beginn einen 100% Nürnberger genommen, um einfach zu verstehen, wie tickt der Laden, wie ticken die Menschen und wie tickt das praktisch auf Arbeitsebene, ja, das hilft mir.
Kann man gut Führung dann eigentlich aus deiner Sicht lernen? Oder ist es eher gesunder Menschenverstand?
Nee, ich glaube, man kann auch gesunden Menschenverstand lernen. Also jetzt weiß ich gar nicht, was es von beiden ist. Aber es ist, ich glaube, das hilft dir schon, wenn du hier und dort eine Intuition hast. Ja. Aber mir hat das zum Beispiel viel, viel mehr geholfen, die ganzen Jahre als Handballtrainer. Die werden dir ja als Handballtrainer überhaupt nicht bewusst, dass du dort Leadership lernst. Aber du lernst dort ganz viel und du lernst vor allem auch total viel Sachen, die du falsch machst, einfach besser zu machen. Und deswegen 100%, das kann, würde ich sagen, fast jeder, der richtig Bock drauf hat, lernen.
Wie bist du denn Führungskraft geworden oder wie bist du Handballtrainer geworden?
Das ist eine gute Frage. Also beim Handballtrainer, da hatten wir zwei immer Bock und würden dann so nebenbei gefragt. Also ich bin kein natural born leader. Ja, ich war weder jemals Klassensprecher noch Kapitän. Im Normalfall werden immer die Kapitäne aus einer Mannschaft irgendwann mal Trainer. Ja? War ich alles nicht. Ja, war auch nicht so gut und war nicht der Vorsprecher. Und beim Thema Führung dort, da habe ich dann schon gemerkt, ja, weil mich einfach auch oft Beobachtungen auf Chefs, die ich hatte, gab es total viele von denen, die waren Weltklasse, konnte ich richtig was lernen und gab auch welche, die waren nicht gut. Und auch von denen konntest du unglaublich wahrscheinlich sogar mehr lernen, ja. Und dann habe ich gemerkt, ich würde das gern probieren, weil ich glaubte, dass ich es besser kann, was nicht immer gestimmt hat.
Du, bei LinkedIn sehe ich immer wieder mal, dass du dort Werbung für offene Positionen bei euch machst, bei den Nürnberger. Wenn du Bewerber im Gespräch hast, was interessiert dich da am meisten? Worauf achtest du?
Nur der Mensch. Also ich versuche tatsächlich zu verstehen, was für einen Menschen habe ich gegenüber, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir als Unternehmen den Menschen weiterhelfen und welche Möglichkeiten gibt es, die Person uns, was die uns beibringen kann. Und darauf schaue ich, darauf nehme ich meine Fragen, darauf kriege ich auch immer wieder Feedback, dass das zwar viele gut finden, aber schon alle überraschend und nicht ganz leicht, weil scheinbar schwer vorzubereiten.
Ist diese Beschäftigung mit dem Menschen das Gleiche, was dich auch als Führungskraft ausmacht? Dass du dich sehr intensiv mit dem Menschen beschäftigst? Als Handballtrainer, als Führungskraft oder als Interviewer?
Ja, ich glaube, das ist das, was die Zukunft ausmacht, weil inhaltlich bin ich ja eh schwächer als meine Mannschaft. Ja, und genau deswegen ist das so zentral und ist aber auch jetzt wiederum so wichtig. Deswegen glaube ich auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mannschaftssport und Einzelsport. Ja, dass es nicht darum geht, die ganzen Superstars an Bord zu haben, sondern die zusammen Superstar sein können. Darum geht's und das versuche ich schon zu identifizieren. Wie passt die Person ins Team rein? Welches Delta macht die? Also auch dort praktisch radikal einzustellen, nicht nochmal Mainstream zu holen, sondern praktisch wirklich zu sagen, wo haben wir einen Fleck, wo wir noch besser werden wollen, wo dann auch Stress im Team macht. Ja, da bin ich auf der Suche.
Spannend. Mal ein ganz anderes Thema. Als Vorstand triffst du ja jede Menge Entscheidungen per se, jeden Tag. Und mich würde da mal interessieren, wie du Entscheidungen triffst. Und beim gelernten Mathematiker würde ich davon ausgehen, dass Entscheidungen immer zahlen- und datenbasiert erfolgen. Oder kommt das doch manchmal intuitiv? Nimm uns mal mit.
Boah. Ja, das ist, mein Wunsch ist auch immer. Also ich sag zu meinen Mannschaften immer, dass, also gar nicht so Zahlen, Daten, Fakten, sondern mein Spruch ist zählen, messen, wiegen. Und das ist aber das Gleiche. Und deswegen, ich finde es immer wichtig, eine Entscheidung für eine Richtung zu treffen. Bei den ganz vielen kleineren Entscheidungen, die man hat, die sehe ich bei mir im Team und sage das auch so. Das ist gar keine Entscheidung, weil dann ist es eine Entscheidung und dann gibt es danach richtig und falsch. Sondern ich sage immer, haut eine Hypothese raus und dann lasst uns die Hypothese zählen, messen, wiegen und danach wissen wir, ob sie richtig oder falsch war oder ob wir sie mathematisch praktisch akzeptieren oder verwerfen. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man das nicht richtig macht. Und die großen Entscheidungen, das ist jetzt das Blöde, da ist unfassbar viel Bauchgefühl gefragt. Ja, vielleicht gebe ich dir zwei Beispiele. Also große Entscheidungen sind für mich die Einstellungen von zentralen Rollen und von Menschen. Ja, und das basierend auf einem CV traue ich mir jetzt nicht zu, deswegen gibt es die Gespräche, die wir gerade getroffen haben. Und wenn du dann beispielsweise wieder neue Geschäftsfelder aufmachst, über einen M&A nachdenkst und sonst irgendwas, dann hilft dir irgendwie der Business Case und das Geschäftsmodell und was es halt so gibt, das hilft dir als Grundlage, aber das ist für mich eher die Basis, weil am Ende entscheide ich dann auch wieder auf den Menschen und den Typen, die Sache umsetzen oder nicht. Und deswegen ist es bei mir, glaube ich, tatsächlich so, dass die Zahlen nur das Grundrauschen ist. Die Entscheidung fällt im Bauch.
Was ich da jetzt raushören kann, ist, dass du ja ganz viel über Lernen arbeitest. Das heißt, du hast keine vorgefestigte Meinung. Das heißt, du stellst eine These auf, du arbeitest viel mit Menschen und du lässt dich wirklich darauf ein, dann zu lernen. Und ich will da gerne mal eine Brücke schlagen, nämlich lebenslanges Lernen. Ich glaube, es gibt für mich wenig Menschen, die ich so damit verbinde wie dich. Du hast dich neben deinem Manager- und Vorstandsleben immer wieder weitergebildet, sei es mit dem MBA oder jetzt ganz aktuell, da hast du ein Wirtschaftsinformatikstudium die letzten Jahre gemacht, neben deinem Vollzeitjob. Und das machst du ja nicht zufällig.
Ja, das ist, also das am Ende beschreibt es vielleicht lebenslanges Lernen ganz gut und kommt irgendwie auch gut, wenn man so drüber spricht. Eigentlich ist es, glaube ich, die unfassbare Neugier in mir. Ich habe einfach Bock drauf, Themen zu verstehen, mich reinzufuchsen. Und auch hier wieder sind wir beim Thema, dass mich Verlieren nervt. Und Verlieren, da geht es jetzt ja nicht immer nur um irgendwie Männersport, Gewinnen und Verlieren, sondern mich nervt einfach auch, wenn ich Sachen nicht check. Ja, ich will die dann verstehen. Und jetzt war es konkret bei mir so, also es war gar nicht geplant, hätte das nie mehr machen wollen. Habe jetzt meiner Frau auch versprochen, das passiert so schnell nicht wieder, dass ich dabei war, in einem Vorstandsgremium mit lauter tollen Menschen ganz viele Entscheidungen zu treffen. Und es wurde immer mehr Technik. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich verstehe es nicht wirklich. Ja, jetzt möchte ich gar nicht für die Kollegen sprechen, ob die es besser oder schlechter verstanden haben. Aber ich fand mich nicht gut genug. Und deswegen wollte ich das besser verstehen. Und das war so der Hauptgrund. Ja, und dann kam super gut dazu, dass das war, ich habe mich dazu entschieden, in Ende März, also als Corona 2020 losging, dann konntest du es perfekt machen. Und ich hatte in mir ein Gefühl, die Wochenenden mit den Freunden werden jetzt nicht mehr so intensiv. Und dann war das eine mega Chance dafür.
Warst du da der gleiche Harald mit Mitte 40 wie der Harald mit 15, der die Neugier auf Physik und Mathematik hatte?
Oh, ich glaube schon, ja.
Du, die Zeit rennt. Wir wollen nicht nur über Job und Karriere sprechen.
Oha.
Wenn du mal privat bist, gibt es etwas, auf das du im Alltag gar nicht verzichten könntest?
Im Alltag? Also erstens mal könnte ich mir nicht vorstellen, irgendwie auf meine Frau zu verzichten. Und das ist so faszinierend, weil wir kennen uns auch seit jetzt auch 39 Jahren. Also das ist auch eine verrückte Geschichte, aber darüber wollen wir, glaube ich, nicht reden.
Oder geht's auch? Aber wie habt ihr euch kennengelernt?
Erste Klasse. Ja, und dann irgendwann mit 18 zusammengekommen und seitdem immer zusammen und immer gut und zwischendrin auch mal geheiratet, genau.
Wer hat den ersten Schritt gemacht?
Ja, wir haben uns im Teenageralter gehasst, wie das, glaube ich, auch dazugehört. Und dann hat sich's einfach, als wir 17 waren, respektive ich gerade 18 wurde, zusammengefunden.
Welche Leistungskurs hatte sie denn?
Englisch, Erdkunde.
Interessant, dann habt ihr zumindest die Schnittmenge Erdkunde gehabt.
Absolut.
Okay, also im Alter kannst du nicht auf deine Frau verzichten. Unbekannterweise schöne Grüße an dieser Stelle. Gibt's was, wenn du das nicht hättest, dann wärst du schlecht drauf?
Ja, da ein richtig guter Siebträger Cappuccino. Das ist Weltklasse für mich.
Und was für eine Maschine hast du?
Ich habe selber immer noch keine. Warum? Weil mir alle, wir haben richtig gute Freunde und die sammeln die Dinger. Und die sagen mir alle, mit weniger als 15 am Tag ist die Maschine nicht gut. Außerdem ist es ein mega Grund, sich am Samstag und Sonntag von den Freunden einladen zu lassen. Und deswegen immer noch keine Maschine. Und man kommt auch raus übrigens. Weil ich bin tatsächlich jeden Tag auf der Suche, irgendwo eine Siebträgermaschine zu finden. Und wir haben jetzt auch eine Barista-Bar in der Nürnberger. Ich könnte Walter Boxsäcker, unseren Vorstandskollegen für Personal, einfach nur knuddeln jeden Tag dafür. Das ist Weltklasse.
Da musst du mal vorbeikommen.
Absolut.
Du, ich habe im Intro ja schon gesagt, du bist sportbegeistert. Vom Handball haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört. Aber im Intro habe ich auch darauf hingewiesen, dass du gerade Anne Haug, unsere Ironman-Weltmeisterin, herausgefordert hast. Ja. Was steckt da denn hinter?
Ja, das ist, weil das uns ein Thema ist, das echt wichtig ist, dass wir wirklich das ernst meinen, dafür da zu sein, dass unsere Kunden in unserem Kernsegment im Einkommensschutz, nehmen wir mal die Berufsunfähigkeit, eben nicht berufsunfähig werden. Und nicht, weil wir das ungern zahlen, sondern einfach, weil wir glauben, dass Menschen, die gesund sind, gesund bleiben wollen. Und respektive welche, die krank sind, wieder gesund werden, aber die jetzt erster Schritt gesund sind, gesund bleiben wollen, also präventiv Neudeutsch, ja, dass wir denen was anbieten wollen. Und deswegen schauen wir, dass wir die dafür aktivieren. Mittlerweile auch über 5000 Kunden auf der App, die das echt nutzen. Also eine brutal steigende Zahl, finde ich, nach einem Jahr eine bemerkenswerte Zahl. Und was jetzt hier noch dazu kommt, ist, dass wir das verbinden wollen. Also, dass wir da schauen wollen, dass das mit Menschen passiert und dass wir das mit so Menschen wie Anne machen. Das hilft, ja, weil die ist einfach nur begeistern, also gerne mitmachen. Und parallel haben wir ja auch so Tabuthemen mit drauf. Ja. Also, wir laufen jetzt hier zusammen, gar nicht so groß gegen Anne Haug, sondern gemeinsam für Kinder. Wir sind nämlich nebenher noch Sponsoren, respektive wir haben dort unsere Stiftung und Spenden für Kinderhospize oder für den Bundesverband Kinderhospiz. Und das ist so ein Thema. Ich durfte da auch vor Ort sein. Das ist sowas, wo du wenn du das machst an dem Tag, das ist bemerkenswert, einschlagend, nachdenklich. Und diesen Kindern Träume zu erfüllen, aber noch viel wichtiger, dafür eine Bühne zu schaffen, um drüber reden zu können. Das ist der zweite Grund und deswegen machen wir ab und an so Aktionen. Das macht auch einen Spaß und jetzt haben wir wieder kurz vor Lockdown alle zusammen und jetzt einfach auch zu gucken, dass es uns allen, den Kunden, den Mitarbeitern und jedem, der mitmacht, auch hier im Kopf präventiv gut geht. Dafür hilft Laufen.
Toll. Ich werde auf jeden Fall mal von der Aktion in Nürnberg euch das in den Shownotes verlinken. Gerade auch das, was die Hospizarbeit angeht. Und dass der Harald das nicht nur so daher sagt mit dem Herausfordern von Anna Haug. Ich habe bei LinkedIn gesehen, dass du vor kurzem auch einen Halbmarathon in deiner Friedberger Heimat gelaufen bist. Eine herausragende Zeit, unter 1 Stunde 40. Das heißt, du machst das auch wirklich häufig.
Nee, gar nicht. Das ist, das war tatsächlich es war nicht mein erster Halbmarathon auf Uhr, aber wenn ich sonst war, das nur praktisch, war mein erster Halbmarathon offiziell, also ach, mit Startnummer und sonst irgendwas, bin es davor nur für mich selber gelaufen und hab nur immer das Ziel, dass ich unter 2 Stunden bin, weil danach tun die Knie weh. Das ist der einzige Grund. Und an dem Tag, das war in der Heimat, lauter Menschen, die du kennst, lauter Bands. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das würde ich mal sagen, war ein Flow.
Klasse. Wie viele Sporteinheiten machst du denn die Woche?
Ja, wie am Anfang schon kurz angesprochen. Also ich versuche tatsächlich, vier Sporteinheiten physischer Natur zu machen und das immer noch mal zu doppeln, mit einer Runde Yoga, aber das ist dann eine Viertelstunde, 20 Minuten und wenn es irgend geht, auch nochmal jeden zweiten Tag mindestens meditieren, eigentlich jeden, aber da cheate ich leider zu oft.
Bist du da nicht freundlich zu dir selbst oder quälst du dich dabei?
Beim Sport? Ah, mega freundlich. Es gibt, also das ist faszinierend. Das ist, quälen ist nur Wecker nicht ausknallen und nochmal eine Runde pennen. Ja, das Quälen ist das Loslaufen, aber wenn du unterwegs bist, mein Gott.
Du, ich glaube, wir können noch eine halbe Stunde weitersprechen. Ich habe noch ein paar Fragen hier, aber die kann ich, glaube ich, heute gar nicht mehr adressieren. Lass mich mal noch eine rauspicken, die ich auf jeden Fall dir stellen wollte. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Boah, das weiß ich gar nicht. Das ist ab und an höre ich das. Aber das sind die Klischees. Ich glaube, damit musst du umgehen, ja, dass mir so Karrierethemen total wichtig sind. Und das klingt jetzt doof, aber ich habe nie vorausgesehen, was passiert und hatte auch tatsächlich nie wirklich diese Ziele. Ja, die hatte ich auch im Sport immer mit der Mannschaft, die ich hatte, aber praktisch auf nächste oder übernächste Saison. Also immer einen klaren Plan. Und den habe ich auch jetzt in der Arbeit noch. Aber immer auf mein Team und die Leistung meines Teams und was wir zusammen erreichen wollen, nicht auf mich. Und da glaube ich, also das höre ich zumindest zwischendurch, ja, und dann glauben auch ganz viele, dass ich nicht schlafe. Ja, und das ist auch zum Glück falsch.
Das haben wir gelernt, dass du schon ein paar Stunden in der Nacht hast. Ist auch eine schöne Überleitung. Ganz traditionsgemäß bei uns im Podcast. Wir haben mit Schlafen angefangen und hören natürlich wie immer mit Schlafen auf. Was machst du in den letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen?
Ja, das kommt jetzt drauf an. Also wenn ich es ins Bett schaffe, weil jetzt muss ich dazu gestehen, ab und an penne ich auch vorm Fernseher ein. Und dann passiert das. Aber wenn es irgendwie geht, sind die 15 Minuten, dann schaue ich noch, dass ich was lese. Aber ich bin auch dort. Das ist so, deswegen hatte ich da auch habe auch immer mal wieder mit meiner Frau echt morgendliche Dispute. Ich gehe ins Bett und schlaf spätestens 90 Sekunden später. Also ich brauche da auch genau nichts. Und zwar egal von was ich komme. Also ich muss mich da, und dafür bin ich dankbar, nicht wirklich drauf vorbereiten.
Harald, unsere 30 Minuten, die sind jetzt um. Danke dir sehr, dass du heute da warst.
Danke dir.
Alles Gute für dich, mein Lieber. Und last but not least an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denk immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.